Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd
und Daniela,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen.
Diejenigen, die uns regelmäßig hören, haben natürlich sofort bemerkt, dass eben etwas anders war als sonst. Das ist vollkommen richtig, da wir eben einen tollen Anlass dafür haben, denn Daniela hat sich getraut. Dazu ganz herzlichen Glückwunsch und ihren Namen an den ihres angeglichen. Leider ist sie ab der kommenden Folge auch nicht mehr in Villingen-Schwenningen tätig und wir werden uns hier etwas Neues ausdenken.
Ja, erstmal vielen Dank, Bernd, für die Glückwünsche. Und jetzt steigen wir direkt ein in unsere besondere Folge. Zur Einleitung mal, viele träumen ja davon und wenige schaffen es. Eine Veröffentlichung im New England Journal of Medicine als Erstautorin. Wir sprechen heute mit zwei großartigen jungen Frauen, denen das sogar noch während ihrer Assistenzärztinnenzeit gelungen ist. Wir wollen aus erster Hand erfahren, wie sich das anfühlt, aber auch, was man dafür tun muss. Wir nehmen diese besondere Folge heute passend direkt auf dem DGFN in Berlin auf, wo auch immer zwischen all den neuen wissenschaftlichen Ergebnissen eine ganz einzigartige, inspirierende Atmosphäre herrscht. Und jetzt bin ich gespannt, Dr. Katharina Meyer von der Uniklinik in Wien und Dr. Felicitas Hengel von der Uniklinik in Hamburg kennenzulernen, mich inspirieren zu lassen und von ihrer Erfolgsgeschichte zu hören. Stellt euch doch bitte einmal vor.
Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Mein Name ist Katharina Meyer. Ich bin Assistenzärztin an der klinischen Abteilung für Nephrologie und Dialyse an der Uniklinik in Wien. Und mein Forschungsschwerpunkt ist die Nierentransplantation, hier die antikörpermedierte Abstoßung.
Wunderbar. Felicitas, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was zu dir sagen.
Ja, auch von mir natürlich herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin klinischen Scientist und Assistenzärztin in Hamburg in der Nephrologie unter der Leitung von Herrn Professor Huber. Bin da momentan die meiste Zeit im Labor tätig, nebenher auch noch klinisch in Dienste eingebunden. Forschungsschwerpunkt ist die antikörpervermittelte Podozytopathie und da ganz besonders die Minimal Change Disease, primäre FSGS und das idiopathische nephrotische Syndrom bei Kindern.
Jetzt seid ihr ja beide noch sehr früh in der Karriere sozusagen, auch wenn schon hochkarätig dekoriert jetzt mit Publikation. Wie ist denn der Weg überhaupt in die Nephrologie gewesen? Warum seid ihr denn in der Nephrologie gelandet,
Katharina? Ja, also ich bin schon während des Studiums von der immunologischen Wirkung und den immunologischen Mechanismen von Erkrankungen fasziniert gewesen, habe dann meine Diplomarbeit während des Studiums auf der Immunologie in Wien geschrieben. Und die Immunologie in Wien hat eine ganz, ganz große Verbindung zur Nephrologie. Und nachdem die Nephrologie eine der Fachrichtungen ist, die die meisten immunologischen, pathogenetischen und physiologischen Mechanismen behandelt, habe ich dann quasi den Sprung gewagt von der Immunologie zur Nephrologie und freue mich, dass ich da jetzt quasi meinen Background in der Nephrologie verwirklichen kann.
Das heißt, die Facharztausbildung hat auch direkt dann in der Nephrologie im AKH begonnen.
Ich war zuerst 3 Jahre auf der Immunologie als Assistenzärztin noch angestellt und bin dann 2019 auf die Nephrologie gewechselt.
Okay. Felicitas, wie war das bei dir?
Also ich fand tatsächlich im Studium die Immunologie auch schon sehr spannend, aber habe das noch nicht ganz so sehr klar gesehen in dem Sinne, wo es mal hingeht. Sondern bin dann eigentlich noch relativ offen erstmal ins Ausland gegangen für die Doktorarbeit an die Rockefeller University und habe mich da so ein bisschen nach dem, was mich anspricht, an Forschungsthemen orientiert. Das war in dem Falle die Neurophysiologie mit Forschung am Innenohr. Da habe ich ursprünglich gedacht, ich arbeite an der Revitalisierung von inneren Haarzellen, denn wenn die einmal verloren sind, dann gibt es da auch keinen guten Weg zurück bislang. Bin aber stattdessen eher so in der Nanomechanik und eher schon fast Physik gelandet und wir haben uns extrazelluläre Proteine an den inneren Haarzellen angesehen und deren wie deren Eigenschaften die Mechanotransduktion beeinflussen. habe da meinen Gefallen an der Forschung gefunden, in dem Labor von Professor Hatzbeth. Bin dann zurückgekommen nach Deutschland und habe eigentlich erst im praktischen Jahr die Nephrologie für mich entdeckt. Da war ich bei Herrn Professor Schwenger in Stuttgart, der wirklich ein ganz tolles Team hat, die mir die Nephrologie schmackhaft gemacht haben. Und dann gemeinsam in der Kombination, dass es eben so tolle Grundlagenforschung gibt, habe ich gedacht, na, das ist es doch eigentlich. Habe dann ursprünglich gedacht, vielleicht mache ich mal sowas in Richtung Zystennieren, Zilien. Das hat so ein ganz klein bisschen zum Innenohr gepasst. Habe geschaut, wo kann man sehr gute Nephrologie und auch Grundlagenwissenschaft in Deutschland machen. Und bin darüber in Hamburg gelandet. Letztlich ist ja Nephrin auch ein extrazelluläres Protein oder ein Transmembranprotein mit großem extrazellulären Anteil, hat eine ganz ausgeprägte Signalfunktion, sodass das wissenschaftlich auch so ein bisschen ganz gut gepasst hat, um da zu kommen, wo ich jetzt gerade dann bin.
Ja, das ist schon eine ganz gute Überleitung, denke ich, zu unserem heutigen Thema eigentlich. Mein erstes Paper im New England Journal, was uns eben jetzt brennend interessiert, wie schafft man es ins New England Journal? Wie schafft man es da zu veröffentlichen? Und ihr habt ja schon ein bisschen eure Forschungsthemen anklingen lassen. Könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, Katharina, wie das funktioniert?
Ich glaube, das ist eine ganz eine schwierige Frage und da spielen, glaube ich, wirklich ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle, unter anderem sicher auch eine Portion Glück. In meinem spezifischen Fall war das wirklich so gekoppelt, dass die Neuheit des Themas sicher eine entscheidende Rolle gespielt hat und ich glaube, das Team, das einen dabei unterstützt oder das Team, in dem man arbeitet und das Team, das einen fördert, ist auch eine wirklich oft sehr, sehr wichtige Rolle. Und ja, also wir haben halt wirklich Glück gehabt und in die ganzen bisherigen Forschungen zu nierentransplantierten Abstoßungen haben sich quasi vor allem auf die Plasmazellen fokussiert und wir haben jetzt da quasi mehr oder weniger durch Zufall einen Wirkstoff identifiziert, der auf Plasmazellen und auf Effektorzellen wirkt und haben dadurch einen sehr, sehr starken Effekt auf die antikörpermedierte Transplantatabstoßung ausmachen können. Und dadurch, dass es hier noch wenig Therapien gibt, beziehungsweise gar keine Therapien gibt, war das sicher einer der Gründe, warum wir da so hochkarätig untergekommen sind. Und das ganze Team ist davon begeistert und hat das mitgetragen. Also da möchte ich an der Stelle auch der ganzen Arbeitsgruppe danken. Vor allem auch dem Professor Böhmig als Arbeitsgruppenleiter.
Ja, sehr gut. Also ein bisschen Zufall, ein bisschen Gespür dafür, was man für ein Thema aussucht. Ich meine, das Felzartamab, richtig, ist ja eigentlich ein Medikament, das fürs multiple Myelom in Anwendung ist. Und dann muss man natürlich dann auch die Idee haben, das zu transformieren. Felicitas, wie war das bei dir? Wie hat sich das ergeben, diese Veröffentlichung?
Ich kann da nur ganz arg zustimmen, dass ich würde schon fast sagen, der größte Anteil liegt am Team. Auch hier natürlich von mir einen ganz großen Dank. Forschung muss Spaß machen und dementsprechend ist auch ist nicht nur das Thema wichtig, sondern auch sehr, sehr wichtig, mit wem man das macht. Bei mir war es so, dass das Ganze eigentlich so ein bisschen fast schon angefangen hat, dass wir dachten, diese Antinephrin-Antikörper, die waren da beschrieben, aus der Gruppe um Astrid Weins in Boston, im JASN 2022. Und eigentlich hat es niemand geglaubt. Und auf dieser Grundlage haben dann Herr Professor Huber, Nick Thomas und ich gedacht, dann schauen wir doch auch mal. Und insbesondere Nick hat eine ganz, ganz große Expertise in antikörpervermittelten Polyzytopathien oder glomerulären Erkrankungen, hat bei der membranösen ja schon wahnsinnig viel herausfinden können, sodass ich in seinem Labor in den besten Händen war, um die verschiedenen Techniken anzuwenden und er mir immer wirklich ganz, ganz eng zur Seite stand. Ich konnte mich auf ganz tolle Unterstützung im Labor, auch von einer unserer biologisch-technischen Assistentin, Silke Dede, verlassen. Und dann haben wir so ein bisschen eigentlich in einem Feld, wo niemand was geglaubt hat, dass irgendwas dabei rauskommt, angefangen zu suchen. Das hat lange nicht geklappt. Also monatelang kam da eigentlich eher raus, nee, das ist aber ganz schön schwierig. Und dann so nach 4 Monaten hat es zum ersten Mal funktioniert. Und das war so ein kleiner Wendepunkt für uns. Das hat natürlich irgendwie wahnsinnig Spaß gemacht, dass dann doch da was war. Gleichzeitig sind wir auf ganz viel Skepsis getroffen. Wir haben nicht nur dann quasi die Untersuchungsmethoden etabliert, sondern haben alle Proben verblindet gemessen, um eben zu verhindern, dass wir was messen, was eigentlich wir nur sehen wollen. Und als es sich dann so ein ganz klein bisschen, oder als es sich dann so peu à peu entfaltet hat, dass, was diese Antikörper können, wie die mit der Erkrankung korrelieren, hat das ganze Projekt so richtig Fahrt aufgenommen. Und durch verschiedenste internationale Kollaborationen, auch mit Unterstützung der International Society for Glomerular Disease, die ja noch relativ frisch gegründet ist, mit Herrn Huber als Präsident, konnten wir quasi große internationale Kohorten zusammenziehen, die dem Ganzen dann auch die Wucht gegeben haben, dass man dem jetzt glaubt. Ne? Also es war nicht leicht für die nephrologische Community anzunehmen, dass da tatsächlich Antikörper bei einer Podozytopathie eine Rolle spielen sollen, wo doch eigentlich jeder weiß, wie antikörpervermittelte Podozytenschädigung aussieht, und zwar wie bei einer membranösen. Und dass man diesem Umdenken tatsächlich dann geglaubt hat, das lag, denke ich, einerseits an den Daten, die für sich sprechen, aber auch an diesen tollen Kollaborationen, die wir hatten. Und das war letztlich mit einer der Schlüsselfaktoren, die uns so toll hoch publizieren haben lassen.
Darf ich mal fragen, wie lange ihr ungefähr gebraucht habt? Also von der Grundidee, bis das dann publiziert war? Wie lang war die Zeitspanne?
Ja, also ins Labor gegangen bin ich im April 2022, also gute 2 Jahre.
Okay.
Was relativ schnell ist.
Finde ich auch.
Ja, eigentlich für so ein Projekt auf jeden Fall. Ne?
Und auch die Patientenzahl, die ihr ja habt, ist ja gar nicht für so wenig für Grundlagenforschung.
Genau. Ja. Da haben natürlich viele mitgearbeitet, aber es steckt innerhalb von 2 Jahren auch mehr Arbeit drin als von 2 Jahren.
Ja, na klar, Vorbereitung auch schon.
Geht ja mal N der Personen, die beteiligt sind. Wie war das bei dir, Katharina? Wie lange habt ihr daran gearbeitet?
Also unser Weg war ein bisschen, glaube ich, holpriger. Es hat alles angefangen circa 2020, als wir einen Patienten gehabt haben, der hat zusätzlich zu seiner antikörpermedierten Abstoßung ein Smoldering Myelom gehabt. Und da hat der Professor Böhmig das erste Mal diese Idee geboren, mit einem CD38-Antikörper da einzugreifen. Und dann haben wir versucht, eine Substanz zu finden, mit der wir unsere Studie machen können oder mit der eine Studie möglich ist. Und nach Daratumumab war nicht möglich, weil das quasi von der Firma nicht als Top-Priorität erachtet wurde. Und dann haben wir so ein bisschen umschauen müssen, was gibt es noch für CD38-Antikörper, welche Firma möchte da in das Transplantfeld einsteigen. Und da hat einmal die Suche nach einer Firma, mit der wir einen Antikörper einsetzen können, schon gedauert. Und die Studie selbst hat dann 2021 anfangen können. Und der letzte Patient ist dann 2023 eingeschlossen worden, und da sind wir halt dann Anfang dieses Jahres, haben wir dann entblinden können nach unserer einjährigen geblindeten Phase. Und ich glaube, es war alle eine Reise, wo wir gezittert haben und bis zum letzten Tag gezittert haben, wie die quasi Randomisierungssequenz ist. Und als dann quasi der Tag des Endes kam, der Tag 0 oder der Tag X, dann haben wir wirklich es gar nicht glauben können, was wir da vor unseren Augen, was sich da aufgetan hat.
Aber heißt es, ihr habt quasi von dieser Beobachtung, dass es bei diesem ersten Patienten mit dem Smoldering Myeloma einen Effekt auch auf die antikörpervermittelte Reaktion, den habt ihr quasi gesehen, und dann habt ihr daraus die Studie designt?
Ja.
Das ist ja schon toll, diese Beobachtung so zu nutzen und zu interpretieren.
Ja. Also Professor Böhmig hat ja eine sehr, sehr lange Geschichte in der Erforschung der antikörpermedierten Abstoßung. Wie ich in der Einleitung schon erwähnt habe, vor allem Plasmazell fokussiert, die ja donorspezifische Antikörper, also spenderspezifische Antikörper produzieren. Und das CD38 ist natürlich auf den Plasmazellen sehr, sehr hoch exprimiert und da haben wir gedacht, wir können quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Und natürlich gibt es dann auch pathophysiologische Überlegungen von auch anderen Gruppen und anderen Koryphäen im Transplantatfeld, in der Transplantatforschung, die sich schon Gedanken gemacht haben, welche Marker man als nächstes benutzen kann, nachdem ja wirklich viele plasmazellfokussierte Therapien sich als nicht wirksam erwiesen haben. Und so sind wir dann quasi auf den CD38-Antikörper gekommen und wir wussten schon aus Myelomstudien, dass das da auch die NK-Zellen depletiert, waren uns aber nicht über die phänomenale klinische Relevanz der NK-Zelldepletion in letzter Konsequenz bewusst, aber haben natürlich gehofft.
Also man braucht auch Durchhaltevermögen, aber man sieht auch, dass es total spannend und aufregend ist, so Forschung zu machen. Und was man, denke ich, schon auch dazu sagen muss, wie ihr in euren Studien die Thematik beleuchtet habt, ist ja schon auch sehr umfassend. Also bei dir, Katharina, ihr habt auch quasi spenderzellfreie DNA noch mit untersucht, mikrovaskuläre Entzündung und lauter so Unterpunkte. Also ich meine, nicht umsonst, denke ich, ist die Qualität so hoch und konntet ihr diese Veröffentlichung und Landung, also nochmal Glückwunsch, es ist richtig, richtig toll zu lesen.
Ja, wie fühlt man sich denn, wenn man so ein New England Journal Paper gemacht hat? Das ist ja, also ich meine, man steigt ja ein und will was publizieren. Da gibt es ja ganz viele Gradings, ja. Und ich sag mal, dann ist es ja schon mal super, wenn man im höchsten nephrologischen Journal landet. Aber wenn man im höchsten Medizinjournal weltweit landet, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, also bei uns war es immer ein Running Gag auf dem Flur. vor allen Dingen, da das Ganze ja angefangen hat mit dem einen oder anderen eher nicht abwertend, aber skeptischen Kommentar. Und dann haben gerade auch so andere klinischen Scientists, die bei uns auch im Labor sind, mit denen ich natürlich gut befreundet bin, war es immer so, na, was macht die Artefaktforschung? Wann kommt das New England? Und dass es dann am Ende wirklich irgendwann so werden war, hat eigentlich niemand gedacht. Und dementsprechend verrückt war der ganze Prozess auch. Und die Zeit, wo das dann quasi so Fahrt aufgenommen hat, war natürlich sehr, sehr, sehr intensiv. Die Revisionen waren nicht einfach. Da hat die Intensität dann nochmal exponentiell zugenommen. Und als tatsächlich dann die E-Mail kam mit der zumindest mal Provisional Acceptance, das war schon ganz schön verrückt.
Ich glaube, wir haben es auch bis zum letzten Moment nicht, oder ich habe es auch, kann jetzt nur für mich sprechen, bis zum letzten Moment nicht glauben können. Als wir die ersten Ergebnisse gesehen haben, waren dann der Professor Böhmig und auch der Professor Budde und an dieser Stelle auch danke an das ganze Berliner Team, sofort begeistert und gesagt, da schicken wir es hin, das müssen wir versuchen, so eine Chance bekommen wir nie wieder. Und dann haben wir auch einen Schweizer Mitarbeiter gehabt, der hat immer gesagt, wir nehmen uns jetzt 15 Minuten und träumen. Und dann haben wir quasi immer, wenn wir geschrieben haben, wenn wir Figures gemacht haben, wenn wir Tabellen erstellt haben, wenn wir das Manuskript noch einmal durchgeackert haben, gesagt, so, und jetzt stellen wir uns 15 Minuten vor und träumen. Und dann ist das quasi Schritt für Schritt für Schritt irgendwie dann alles fertig geworden und wir haben die Puzzlesteine zusammengefügt. Und ich bin eher eine skeptische Natur und wollte da irgendwie nicht abergläubig sein oder bin abergläubig, sagen wir so, und habe es bis zuletzt immer gesagt, nein, wir müssen noch warten, wir müssen noch warten und da waren alle schon eigentlich auf dem Begeisterungszug. Und als wir dann auch diese E-Mail bekommen haben, dass das jetzt quasi wirklich wahr wird, das ist irgendwie surreal und ich habe es gar nicht wirklich fassen können. Und habe mich sehr gefreut und das ganze Team hat sich riesig, riesige Begeisterung versprüht.
Was passiert dann da danach? Also ich meine, das ist ja was, das ist ja weithin sichtbar. Das heißt, da kommen dann hinten dran viele Kooperationsanfragen, viele Anfragen für Vorträge oder was habt ihr da abzuarbeiten im Nachgang?
Ja, also ich glaube, erstens kommen ganz viele Gratulationen von Weggefährten und zwar von allen Ebenen. Also ich glaube, jedes Teammitglied hat dann von Leuten, die man schon länger nicht mehr gesehen hat, Gratulationen bekommen und das macht einen unendlich froh und man ist natürlich auch unendlich dankbar auf das, was man als Team erreicht hat. Man muss mehr E-Mails beantworten, das stimmt, und hat ein bisschen mehr quasi Öffentlichkeitsarbeit, aber das macht ja auch Spaß, so wie heute, wo ich an diesem Podcast teilnehmen darf, und da freue ich mich sehr über diesen Aspekt.
Ja, das, so war es bei uns auch. Das macht einen natürlich stolz. Man hat auch ein bisschen das Gefühl, man wird ernster genommen. Das ist natürlich auch sehr schön. Und bei uns im Besonderen kommen tatsächlich sehr viele Forschungsanfragen, sehr viele interessierte Kollegen und Kolleginnen auch einfach zu uns, die quasi Patienten, Patientinnen aus der Praxis haben und diese Messungen gerne fragen wollen, ob das möglich wäre, und für die das einfach eine ganz praktische Bedeutung schon hat. Das macht einen fast am allerstolzesten davon, weil man tatsächlich das Gefühl hat, okay, das verändert auch wirklich was. Und darum ist es jetzt quasi für uns auch sehr, sehr wichtig, das möglichst rasch in die Applizierbarkeit für alle zu bringen. Also momentan messen wir ganz viel also einerseits mit Kollaborationen, aber auch tatsächlich Zusendungen, weil Kolleginnen und Kollegen uns kontaktieren. Deswegen ist da sehr, sehr viel Arbeit auch auf uns zugekommen, nochmal im Nachgang. Und das wäre toll, das quasi für alle verfügbar zu machen, sobald wie das eben geht. Ein paar Jährchen wird es dauern, aber das wäre toll. Und natürlich eröffnen sich jetzt ganz viele tolle neue Forschungsfragen, die uns brennend interessieren, denen wir gerne nachgehen wollen.
Und da ist man dann nicht, gesättigt, weil ich meine, das ist ja schon so, ist ja klar, die nächsten Fragen, die kommen, die werden nicht im New England Journal landen. Sehr wahrscheinlich zumindest, weiß man nie, ja. Aber das ist ja dann schon irgendwie so, man hat jetzt so einen Gipfel und muss es ja jetzt irgendwie schaffen, dann mental auch zu wissen, okay, das nächste Paper hat jetzt vielleicht nur einen zweistelligen Impact-Faktor und hat irgendwas mit einer 1 vorne dran oder was, oder eine 2, aber ist natürlich nicht wie das New England Journal.
Stimmt. Allerdings kann man sich an Nick Thomas orientieren. Der hat nämlich auch sehr früh in seiner Karriere THSD7A in der Membranösen im New England publiziert. Und dann gut 10 Jahre später hat er es halt an die letzte Stelle seiner Autorenschaft verlagert. Also Katharina, das Ziel ist in 10 Jahren gesetzt.
Wir haben auch eine sehr fleißige PhD-Studentin in unserem Labor, und die ziehen wir auch immer ein bisschen auf mit: Alles, was du jetzt publizierst, geht es nur mehr bergab, weil das war quasi ihre allererste Co-Autorenschaft. Und ich glaube, wie die Felicitas gesagt hat, es gibt dann unendlich viele Forschungsfragen, die sich daraus ergeben. Und der Georg Böhmig ist auch wirklich ein sehr treibender Charakter, der alle Leute mitreißt und alle Leute antreibt. Und wir haben im März entblindet und im April haben wir angefangen mit unserer Open-Label-Extension-Phase, wo wir den Patienten quasi einen neuen Therapiezyklus und den placebo-behandelten Patienten eine Therapie anbieten können. Das heißt, es war eine kurze Verschnaufpause, in der wir wirklich sehr, sehr glücklich waren. Aber dann muss man auch wirklich weiterarbeiten und schauen, dass man die nächsten Fragestellungen, die sich daraus ergibt, auch genau adressiert.
Und das war ja jetzt Phase 2. Das heißt, ihr werdet eine Phase 3 anschließen. Die hat natürlich, weil es eine große klinische Studie ist, das Potenzial, ähnlich gut rauszukommen.
Es ist eine Phase 3-Studie geplant, die ist dann aber kein Investigator-Driven Trial oder Investigator-Initiated Trial, sondern natürlich dann von der Firma gesponsert. Und da sind wir eines von 50, 60 Zentren, aber wir sind natürlich, freuen uns trotzdem sehr, dass wir da quasi mitmachen können und die Therapie weiter tragen zu können, sodass es hoffentlich auch so rasch wie möglich zu einer Zulassung führt, und wir freuen uns sehr, dass wir da eines von vielen Zentren sein dürfen.
Ja, großartig, super. Jetzt müsst ihr mir aber noch verraten, wie es mit euren Support-Systemen aussieht und ja, wie das vielleicht sowohl in der Klinik läuft mit Support oder vielleicht auch privat, und was muss jetzt eben die Klinik bereitstellen, damit so hochkarätige Wissenschaft schon während der Assistenzarztzeit oder auch eben Freistellung, hast du schon angesprochen, möglich wird. Und stimmt es, dass man dann gar keine Freizeit mehr hat? Das sagen ja immer viele so. Könnt ihr da mal ein bisschen berichten?
Also genau, das Support-System oder die Leute, die dahinter stehen, sind natürlich wahnsinnig wichtig. Einerseits glaube ich vor Ort, also im im Beruflichen, andererseits natürlich aber auch im Privaten. Bei mir ist es so, dass ich im Laufe meiner bislang noch nicht so langen, aber kurzen wissenschaftlichen Karriere immer auf sehr inspirierende und tolle Menschen gestoßen bin, mit denen es dann sehr viel Spaß gemacht hat zu arbeiten. Und das kann ich in Hamburg wirklich nur unterstreichen. Also Herr Professor Huber denkt immer groß. Das hilft solchen Projekten natürlich auch. Ist immer offen für Neues. Mit Nick Thomas habe ich einfach auch einen ganz tollen Mentor gefunden, der wirklich brennt für die Sache, immer erreichbar ist, sich für nichts zu schade ist und das dann in der Kombination mit auch tollen Leuten im Labor, also Silke Dede habe ich schon angesprochen, aber auch die anderen in unserem Forschungskosmos, die engen Kollaborationen auch mit der Arbeitsgruppe von Markus Rinschen, die das Proteom und das Phosphoproteom dann gemacht haben. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Außerdem habe ich auch ganz tolle Kolleginnen und Kollegen in der Klinik, die quasi auch teilweise mehr Klinik, teilweise mehr Forschung machen, sodass sich da auch so eine, ja, wie so eine kleine Peer Group quasi ergibt, die einen auch motiviert in den schweren Stunden und wenn nichts funktioniert. In der Nephrologie gibt es leider ja noch nicht so wahnsinnig viele Role Models, an denen man sich so super gut orientieren kann als junge Ärztin und Wissenschaftlerin. Und dann ist gerade, glaube ich, auch diese Peer Group super, super wichtig. Gleichzeitig habe ich aber auch familiär ganz tollen Rückhalt. Mein Vater macht auch Wissenschaft und hat aber schon so ein bisschen, ja, natürlich einen viel entspannteren Blick auf die ganzen Dinge, weil er natürlich nicht Nephrologie macht und das hilft auf jeden Fall auch sehr, so ein bisschen optimistisch, unbedarft an die Dinge heranzugehen und sich nicht zu viele Sorgen zu machen, so ein bisschen, ja, darauf zu vertrauen, dass das schon funktionieren wird, wenn man gute Arbeit macht. Einen tollen Partner habe ich auch. Was die Freizeit angeht, muss ich sagen, also in der Zeit, als es umso intensiver wurde, wurde sie auch wirklich exponentiell kleiner.
Ja, das ist ja auch normal. Ich denke, das weiß jeder, auch von der Facharztprüfung ist es einfach intensiv und dann hat man halt ein paar Wochen keine Freizeit. Das ist ganz klar. Genau. Mir geht es so eher ein bisschen um die Langzeitperspektive.
Also, ich möchte hinsichtlich des Glücks, Mentoren zu finden, da Felicitas gerne in vollem Umfang zustimmen. Und andererseits bin ich auch wirklich eingebettet in ein tolles Team und an der Uniklinik sind das natürlich immer zwei Komponenten. Erstens die wirklich großartige Arbeitsgruppe, die motiviert und super funktioniert. Und andererseits das klinische Team, wo wir auch wirklich ein sehr kollegiales und humorvolles Miteinander haben und auch wirklich in brenzligen klinischen Situationen nicht den Mut verlieren oder versuchen, nicht den Mut zu verlieren und uns gegenseitig unterstützen. Und im Hinblick auf die Freizeit, glaube ich, ist es ähnlich, wie die Felice das beschrieben hat. Und bei mir ist es auch manchmal so, dass ich halt wirklich, wenn ich Zeit habe, also wenn ich klinisch gerade zum Beispiel nicht so stark eingesetzt bin wie jetzt, habe ich auch 6 Monate mich freistellen lassen und bin quasi wissenschaftlich angestellt, dann ist es schon so, dass man dann nach so einem Erfolg in der Arbeit versinken kann und dass es dann teilweise so ein aktiver Distanzierungsprozess ist, dass man dann sagt, so jetzt machen wir mal den Abend was anderes und jetzt tut man das anders widmen und ich glaube, es ist immer ein Abwägen und ich glaube, da muss man in Zukunft sicher eine gute Balance finden, dass man das auf lange Frist fruchtbar in beiden Bereichen arbeiten kann.
Was eine große Herausforderung ist, ja, und natürlich dieses zweigleisige Fahren ist ja das, was viele dann auch an die Grenze bringt, weil der Anspruch wächst immer stärker, die Pace auch in der klinischen Medizin und Patientenbetreuung nimmt zu, in der Grundlagenforschung ist man kompetitiv mit anderen Grundlagenwissenschaftlern, nicht Ärztinnen und Ärzten, sondern mit Leuten, die den ganzen Tag wirklich im Labor verbringen und das ist natürlich schon eine Herausforderung, die gute Organisation braucht und sicherlich für euch in den nächsten Jahren Jahren eine der großen Challenges wahrscheinlich sein muss, ne?
Absolut, ja. Also gerade diese duale Situation, wo man eigentlich, selbst wenn man 200% gibt, niemals in beidem 200% geben kann. Und ich glaube, dafür braucht es einerseits das gute Team und andererseits auch gute Strukturen. Da wurde in Hamburg viel getan, also gerade Clinician Scientist Programme, Freistellung für die Forschung, Karriereperspektiven, wo kann es hingehen, Sonderforschungsbereiche, die das tatsächlich auch möglich machen, gut zu kollaborieren, Stellen zu ermöglichen. Das ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch perspektivisch.
Ja, vielleicht könnt ihr uns da noch mal kurz sagen, du hast kurz einen Einschub, wann ihr denn angefangen habt zu forschen, womit ging es bei euch? Also du hast ja schon so ein bisschen erzählt, Felicitas, aber Katharina, wann ging es bei dir so überhaupt los oder wann sollte man starten, wenn man sowas jetzt auch vorhat und sich heute inspirieren hat lassen?
Ich glaube, bei mir hat die tragende Rolle gespielt, dass ich wirklich während des Studiums Anschluss an eine auch sehr begeisternde wissenschaftliche Arbeitsgruppe gefunden hat mit einem Thema, das mich wirklich auch fasziniert hat. Und zwar habe ich mich in meinen ersten wissenschaftlichen Arbeiten mit T-Zellen beschäftigt und hatte so ein Maus-Knockout-Modell von einem zentralen Stoffwechselmolekül in den T-Zellen und habe mir da quasi die T-Zell-Funktion und die T-Zell-Differenzierung angeschaut, auch in Vivo-Modellen. Und das war wirklich was, wo ich mir gedacht habe, da kann ich mich vertiefen. Und das ist, glaube ich, gibt es einen Anfang und man kann sich da, glaube ich, unendlich vertiefen. Und irgendwann habe ich dann aber gewusst, ich möchte auf die Klinik und ich möchte nicht in mein ganzes Leben präklinisch in der Immunologie bleiben. Und ich glaube, sofern man wissenschaftliches Interesse hat, dann sollte man wahrscheinlich Ausschau halten, oder sollte man, ist jetzt ein hartes Wort, ist es sicherlich dienlich, wenn man Ausschau hält, ob man eine Arbeitsgruppe und Menschen findet, mit denen man Spaß hat und
absolut,
die ein produktives und lustiges Arbeitsumfeld bereiten.
Also quasi sobald man das Interesse in sich spürt, kann man eigentlich sich so ein bisschen umgucken und versuchen, da mit reinzukommen.
So ist es bei mir passiert. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich viele Wege zum Ziel.
Ja, Katharina, von dir wissen wir schon, du bist nächstes Jahr?
Übernächstes
Jahr. Nephrologin, Felicitas, du bist auch im klinischen Weg, wann du willst Nephrologin werden?
Genau, ich will Nephrologin werden und also die Weiterbildung der inneren Medizin natürlich auch. Da habe ich aber noch kein ganz so konkretes Datum, weil es natürlich auch so ein bisschen noch von den Rotationen und der parallelen Forschungsarbeit abhängt. Aber es ist auf jeden Fall ganz klar.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig dazu zu sagen, es läuft einem ja nichts weg. Wir fühlen uns irgendwie in der Medizin immer so getrieben, man muss das Studium rechtzeitig abschließen, man muss die Facharztausbildung rechtzeitig abschließen. Und wenn man da irgendwie ein paar Monate drüber ist, kriegen wir Paranoia. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ob man im Studium schon so sozialisiert wird. Aber man hat ja alle Zeit der Welt, man arbeitet ja schon. Und wenn man jetzt gerade so toll veröffentlicht wie ihr, also klar dauert es dann vielleicht ein bisschen länger und also ich meine, der Erfolg ist ja großartig, den man dafür auch bekommt. Dann ist es ja überhaupt kein Problem, wenn man ein bisschen später diesen Facharzttitel hat, sehe ich so.
Ja, das, also da mache ich mir tatsächlich auch gar keinen Druck. Ich war schon immer sehr neugierig und habe die Sache eher in den Vordergrund gestellt und nicht so sehr irgendwie vielleicht die formellen Erwartungen. Das war auch damals schon im Studium, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt ein Jahr weg und guck mal, wie richtige Forschung im Ausland so ist, war damals auch schon immer so ein Gedanke. Ne? Andere haben ja gesagt, naja, vielleicht lieber hier nebenher so ein bisschen und dann geht das auch. Das hat mich irgendwie nie gestört, da Zeit zu investieren. Wir sind ja jung. Ich glaube, da wird auch die nächsten Jahre werden die formellen Dinge, man muss sie machen, natürlich, die werden gemacht. Es macht ja auch Spaß, klinisch zu arbeiten und klinisch besser zu werden. Aber beides zu verbinden, macht doch irgendwie noch am meisten Spaß. Und ob das dann jetzt einen Facharzttitel ein Jahr später oder früher bedeutet, da habe ich wirklich gar keine negativen Emotionen dazu.
Okay. Eine entspannte Einstellung, das finde ich auch extrem wichtig, ja, dass man sich persönlich nicht so sehr da unter Druck setzen lässt, sondern wirklich die Zeit, und das finde ich klasse, dass du das gesagt hast, ja, ihr seid ja auch jung, das ist auch so natürlich, ja, dass man wirklich dann sagt, okay, ich teile mir meine Zeit und das, was ich tue, so ein, wie es mir Spaß macht, und lasse mich nicht so wahnsinnig von äußeren Zwängen leiten, und irgendwann kommen diese Dinge dann entweder in der einen oder in der anderen Abfolge, ohne dass das jetzt irgendwie schlecht ist, aber man hat am meisten Spaß dabei gehabt. Ja.
Ich glaube, ein Punkt ist auch, wenn ich da noch kurz was hinzufügen kann, ist, dass wir alle unser ganzes Leben klinisch arbeiten werden, und wenn man da sich am Anfang ein bisschen Zeit für Wissenschaft nimmt, ist das sicher eine willkommene oder eine Zeit, auf die man mit großem Stolz und großer Freude zurückblicken wird.
Das ist ein super, eigentlich fast ein super Schlusswort, muss man sagen. Ja. Also wir freuen uns, dass ihr da wart. Ich glaube, wir haben einiges Spannendes gelernt. Ich glaube auch, dass das Motivation ist für viele andere junge NephrologInnen und Nephrologen, da wirklich einen entspannten Blick und dann auch den Weg dahin vielleicht in die Richtung einzuschlagen und auch ein bisschen Forschung zu machen, weil das ist tatsächlich motivierend. Das kann ich selber auch bestätigen. Ich habe das auch viele Jahre gemacht. Und ja, toll, dass ihr da wart. Ihr habt super publiziert. Ihr habt morgen Vorträge. Die sind sicherlich hörenswert, auch wenn der Podcast jetzt nach den Vorträgen erscheinen wird, aber eure Papers kann man ja schon seit Mai im New England Journal lesen, und ich glaube, wir werden sicherlich noch einiges von euch in der Zukunft hören und lesen.
Wir sind gespannt, was von euch noch zu hören gibt. Genau, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite und an alle ZuhörerInnen. Bis bald.
Dankeschön auch von uns.
Ja, vielen Dank.
Und das Gespräch. Und tschüss.
Tschüss.